für diese Sitzung und für die nächste ist vorgesehen etwas, was man nennen könnte den methodischen Kern dessen, was ich in den ganzen beiden Semestern, in denen ich über Toleranz spreche, eigentlich sagen möchte. Was hier heute und das nächste Mal gesagt wird, ist in vieler Weise schon in angewendeter Form von mir argumentiert worden. Was ich Ihnen heute vorstelle, ist nun lokalisiert auf eine bestimmte philosophische Argumentationstradition, eine Überlegung, die grundsätzlich zur Stellung nimmt zu Problemen des Begriffsrelativismus und damit verbunden der Frage, wie man mit dem Begriffsrelativismus umgeht. Ich habe in mannigfaltigen Beispielen das immer wieder schon illustriert. Was ich jetzt anbiete, ist der Ort, an dem, wie es mir scheint, das Ganze aus einer philosophischen Sicht her fundiert und betrachtet werden könnte. Ich soll nicht vergessen darauf, Ihnen gleich anzukündigen, dass die nächste Sitzung, die nächste Stunde, das ist in der letzten Aprilwoche, ausfällt, weil ich da in Spanien bin. Da habe ich einen Lehraufenthalt. Das heißt, es wird wieder Anfang Mai stattfinden. Das ist dann der 4. oder sowas Mai. Also erster Freitag im Mai findet das statt. In dieser Stunde im Mai werde ich ebenfalls wie heute auch auf Donald Davidson zu sprechen kommen. Der ist das Zentrum meiner diesbezüglichen Überlegungen. Donald Davidson, ein US-amerikanischer Philosoph, der, ich denke, erst vergangenes Jahr gestorben ist, Schüler von Quine, knüpft an die Themen, die wir im Zusammenhang mit ontologischer Relativität diskutiert haben. Und die beiden Zugänge von Davidson, die hier relevant sind und heute und das nächste Mal diskutiert werden, kann man so beschreiben. Die eine Fragestellung, die Davidson aufgreift und verschärft, ist das, was wir das letzte Mal diskutiert haben über die relative Absolutheit. Das war das Schlagwort, das war sozusagen das Stichwort, nicht relative Absolutheit. Was damit zu tun hat, erinnern Sie sich, dass nach Quine auf der einen Seite eine Sprache jeweils relativiert werden kann durch eine Rahmensprache, dass sich aber im Zusammenhang mit der Rahmensprache, er sagt dann auch Muttersprache, die Sache nicht genauso darstellt. Die Muttersprache muss verwendet werden und die Muttersprache hat Bedingungen der Verwendung, die festliegen. Wenn ich, habe ich immer wieder gesagt, nicht weiß, wovon ich selber spreche, kann ich auch nicht einmal den ersten Schritt dorthin machen, dass ich verstehe, was jemand anderer sagt. Das ist also schon ein Quine-Motiv in der Spannung von relativer Absolutheit. Davidson, das wird das heute sein, diskutiert, greift das auf, zitiert ausdrücklich Quine und dann auch noch viel mehr, nämlich er sagt es nicht, das hat es zu diesem Zeitpunkt 75 in den USA auch noch nicht gegeben, den Postmodernismus, das nennt er nicht so, aber was er zitiert ist die Sapir-Whorf-These, die Kuhn-These und die Feierabend-These, die alle hinauslaufen auf einen Begriffsrelativismus, das Fachvokabel im Anschluss an die Diskussion, die Thomas Kuhn ausgelöst hat, ist Inkommensurabilität. Inkommensurabilität zwischen verschiedenen Standpunkten. Diese Frage greift er auf und versucht klarzukommen darüber, ob das einen Sinn macht und in welchem Sinn man von Inkommensurabilität, also Unvergleichbarkeit von Sprachmustern sprechen kann. Dieser Artikel heißt auf Englisch on the very idea of a conceptual scheme. Das heißt, das ist also, wird also übersetzt, was ist eigentlich ein Begriffsschema? Sie finden diesen Artikel und übrigens auch, ja, Sie finden den Artikel in Wahrheit und Interpretation. Ich habe die Zitationen sowohl von Davidson als auch von Quine als auch von Carnap, die habe ich nachgetragen. Auf der ersten Seite finden Sie die Literaturangaben. Ich bin sozusagen zu meinem eigenen Amüsement draufgekommen, dass das Verfahren, das darin besteht, dass man Originalartikel einscannt und am Netz zur Verfügung stellt, einen ein wenig blind dafür macht, dass man auch am Netz dazu sagen muss, von woher das kommt. Also diese taktile 1:1 Umsetzung, die für mich ja irgendwie klar ist, nämlich wenn ich irgendwo von irgendwoher ein Zitat nehme und hier einsetze, dann ist es mir geläufig und mehr oder weniger antrainiert, dass ich, da das ein Zitat ist, auch hinschreibe, okay, daher kommt das Zitat. Wenn man jetzt eine ganze Seite nimmt und einfach scannt und dorthin tut, dann denkt man sich, ist ja klar, dass das ein Zitat ist, das kommt von dort, wo ich es gerade hergescannt habe. Aber die Beobachtung, dass das ja für Sie nicht so ist, dass Sie sich vielleicht auch beziehen wollen auf diesen Text und wissen müssen, wo Sie das finden, ist mir ein bisschen zu spät gekommen. Also Sie haben die Sachen auf der ersten Seite unter Literaturangabe. Wobei ich dazu sagen muss, diese Literaturangabe, die ist auch in also so einen starken Bedarf zur Erweiterung und Veränderung, da muss ich im Laufe des Semesters auch noch ein bisschen was investieren, um Ihnen eine halbwegs repräsentative Literaturdemonstration zu geben zu Toleranz. Gut, das, was heute besprochen wird, ist dieses On the Very Idea of a Conceptual Scheme. Und das nächste, und das bezieht sich eben auf diesen Fragenkomplex Relativismus zwischen Sprachen. Die zweite Sache, also Anfang Mai dann, bezieht sich konkreter und direkter auf das Wahrheitsproblem. Da lässt sich etwas, was bei Davidson in der sprachanalytischen Tradition Reflexionen über den Wahrheitsbegriff sind, direkt auf unser Thema anwenden. Das bezieht sich dann auf einen Artikel, der heißt On the Inscrutability of Reference. Inscrutability heißt Undurchsichtigkeit, Undurchschaubarkeit, und Reference ist der Sachbezug. Nach meiner Übersetzung Sachbezug in Suhrkamp-Band wird es als Bezugnahme übersetzt. Also diese beiden Dinge werde ich Ihnen bringen. Das ist quasi der Kern meiner systematischen Beiträge zu diesem Punkt. Gehen wir gleich mal in medias res. Ich zitiere Ihnen also aus diesem Artikel. Die allgemeine Tendenz des Artikels ist, sich auseinanderzusetzen mit diesen, wie soll man sagen, prickelnden, spannenden, paradox aufgeladenen, postmodernen Behauptungen von der Art, dass wir Sprachen verwenden können, die miteinander komplett unvergleichbar sind. Dass wir uns damit uns damit begnügen müssen, oder aber andererseits das auch zum Thema einer positiven Theorie machen können, dass wir unsere, dass wir viele Sprachen sprechen, dass diese Sprachen nichts miteinander zu tun haben und dass wir das Recht haben darauf, auf diese Art und Weise, auf unterschiedlichste Niveaus, am unterschiedlichsten Rahmen die Welt zu erschließen und dass wir, das ist nun der wichtigste Punkt vom Relativismus natürlich, dass wir etwas ganz ausgesprochen nicht machen können, nämlich einen Standpunkt einnehmen, von dem aus man alle diese Unterschiedlichkeiten beurteilen kann. Das ist die, der Punkt der Inkommensurabilität. Wir haben diesen Standpunkt nicht. Das erinnert im Zusammenhang mit der Toleranz, nicht? Erinnert das an das Thema der Ringparabel. Ich verwende die Ringparabel jetzt dann immer so als einen Bezugspunkt. Der Richter könnte in der Ringparabel sagen, ihr habt eure unterschiedlichen Gebrauchsweisen, in all diesen Gebrauchsweisen kommt der Ring vor. Diese Gebrauchsweisen widersprechen einander, sonst wärt ihr hier nicht vor mir. Ich kann nicht dazwischen unterscheiden. Das ist also eine elementare Inkommensurabilität, eine Inkommensurabilität zwischen diesen Sprachen, weil es nicht möglich ist, den Punkt zu finden, von dem aus man das beurteilen kann und sagen kann, die eine Sprache ist richtig und die andere Sprache ist nicht richtig. Die Strategien, es gibt natürlich geänderte Strategien und wir werden uns mal ansehen, wie diese Frage der Inkommensurabilität jetzt dann zusammenhängt mit dem, was ich Ihnen in diesem Semester schon dargestellt habe über Carnap und Carnaps Verständnis von internen Sprachen und einer externen Betrachtung von Sprachen und wie es zusammenhängt mit den Quine'schen Voraussetzungen. Die allgemeine Tendenz in den Davidson'schen Überlegungen ist nun die, dass das übertrieben ist. Dass man, letztlich kommt es darauf hinaus, dass man eine solche Inkommensurabilität zwischen Sprachen nicht behaupten kann. Dass das keinen Sinn macht, dass das ein Konstrukt ist, mit dem man nicht operieren kann. Und er versucht auf sorgfältige Art und Weise diese Schlussfolgerung vorzubereiten und abzuleiten aus einer Diskussion von bestimmten Grunderfordernissen von Sprache, die wir einsetzen. Er beginnt mit dem, was ich schon jetzt hier genannt habe, die Sapir-Whorf-These. Das ist etwas, was schon sehr früh ist, das ist noch vor Thomas Kuhn. Das ist eine linguistische Untersuchung, eine ganze Tradition von linguistischen Untersuchungen, insbesondere der amerikanischen Hopi-Indianer. Und diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, das ist die Pointe, nach der das immer wieder diskutiert worden ist, dass die interne Struktur der Welt, so wie sie für die Hopi-Indianer sich darstellt, komplett anders organisiert ist als das, was wir in einer Standard-englischen oder deutschen Betrachtungsweise hätten. Also die Hopi-Indianer sind quasi ein existierendes Beispiel, das stimmt es nicht so genau, aber von der Struktur her stimmt es, die Hopi-Indianer wären ein existierendes Beispiel für einen Stamm, der nur Hasenteile und keine Hasen hat und dessen Sprache nichts anderes zur Verfügung stellt als Termini, als Hasenteile. Da gibt es also keine Personen, da gibt es keine Tiere, sondern es gibt nur diverse Teile von Personen und Tieren, die erst sekundär, wenn überhaupt, zusammengefasst werden zu Ausdrücken, mit denen wir vielleicht Assoziationen Richtung Tiere oder Menschen verbinden. Und damit wäre doch klar, das ist die Suggestion dieser linguistischen Untersuchung, dass die Welt, in der diese Hopis leben, eine komplett andere Welt ist als die unsere, und dass wir, das dann die natürliche Konsequenz, wenn die etwas sagen und sich das auf die Welt bezieht, nämlich die Welt so, wie sie sie sehen, wir das nicht beurteilen können, weil wir die Welt anders sehen und wir an dieser Stelle schlicht und einfach entweder sozusagen imperialistisch das overrulen, was sie machen, und dann haben wir nichts über ihre Welt gesagt, sondern dann haben wir was über uns gesagt. Oder aber wenn wir das ernst nehmen, was sie sagen, dann können wir nichts darüber sagen, weil das eine ganz andere Welt ist. Steht hier gleich zu Beginn bei Davidson etwas, was Sie sich vielleicht auch schon gedacht haben, als ich jetzt dieses Beispiel mit den Hasenteilen erwähnt habe, nämlich es scheint ja doch irgendwie möglich zu sein, dass ich Ihnen erkläre, in dieser sozusagen Konstruktionswelt, in dieser Kunstwelt, dass ich Ihnen jetzt erkläre, wie das bei den Hopis oder aber bei dem Urwaldstamm von Quine aussieht, nämlich es scheint möglich zu sein, zu sagen, naja, die haben kein Hasenkonzept, für die sind die Hasenteile wichtiger, deswegen muss man das, was die an der Stelle als hinweisenden Ausdruck verwenden, was wir übersetzen würden als sich beziehend auf Hasen, muss man so interpretieren, dass sich das auf eine Aggregation von Hasenteilen bezieht. In dem Moment, in dem ich Ihnen das erkläre, scheint schon ein Verständigungsprozess in Gang gekommen zu sein, und die Überlegung von Davidson geht jetzt in die Richtung, dass er sagt, einerseits gibt es durchaus legitime und praktikable Aussagen in die Richtung, dass wir etwas, was in einer fremden Sprache formuliert ist, nicht verstehen, nicht so verstehen, nur bedingt verstehen. Und zwar ist diese Legitimität damit verbunden, dass wir mit unseren Übersetzungen noch nicht so besonders weit sind, dass wir bestimmte unverständliche, schwer verständliche Kombinationen von Ausdruckssystemen haben, und wir haben keine große Zuversicht darauf, dass wir das auch adäquat übersetzen, weil das geht sich zum Teil nicht aus. Es gibt immer wieder Gegenbeispiele, wir versuchen Übersetzungen und diese Übersetzungen werden quasi getestet in der Umgebung des jeweiligen Environments und funktionieren nicht so richtig. Also das wären ganz legitime, skeptische Aussagen darüber, ob wir hier Verständlichkeit ansetzen können, und die, wie ich es genannt habe, prickelnde Situation, das, was die postmoderne Einstellung sozusagen so herausfordernd und so aufregend macht, unter Anführungszeichen, ist jetzt zu sagen, könnte es nicht sein, dass wir gar nichts verstehen und die trotzdem reden? Ist das eine Möglichkeit? Ist es also berechtigt, zu sagen, das zu radikalisieren, was ich gesagt habe? Es geht nicht nur um einzelne Verständnisschwierigkeiten, mit denen wir ständig leben, sondern wir stehen vor einer Situation, aus der wir uns überhaupt keinen Reim machen können, und sagen trotzdem, das, worüber wir uns hier keinen Reim machen können, ist sozusagen ein Ausdruckssystem, ist eine Sprache. Das ist jetzt anders gesagt die Situation, in der der völlige Zusammenbruch der Übersetzbarkeit einhergeht mit einer doch noch behaupteten Verständlichkeit von dem, was auf der anderen Seite ist. Die Schlussfolgerung vom Davidson wird sein, das geht nicht. Das genau macht keinen Sinn, und darum macht es keinen Sinn zu sagen, dass wir an dieser Extremstelle, das ist sozusagen der Testfall, an dieser Extremstelle so tolerant sein können, das sind jetzt nicht Davidsons Worte, sondern das ist meine Verwendung von Davidson zum Toleranzproblem. Wir können an dieser Stelle nicht so tolerant sein, wir können quasi nicht die Ultimate Tolerance machen, das wäre quasi die heiligmäßige Toleranz, die darin besteht, dass wir aber wirklich auch überhaupt nichts verstehen und trotzdem bereit sind zu sagen, das macht Sinn. Das könnte man sagen, es ist heiligmäßig. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, das selbst gibt keinen Sinn. Was soll ich mit dieser Position anfangen? Also die Position lässt sich sicherlich beschreiben, aber sie lässt sich beschreiben als ultimative Offenheit zum Beispiel oder sowas Ähnliches. Es klingt übrigens sehr religiös natürlich, nicht? Darum sage ich das mit dem Heiligen. Nicht? Das ganz andere kommt da sofort in den Sinn. Als solche Position lässt sich es beschreiben, aber was man nicht tun sollte, was man vermeiden sollte, das ist jetzt eben auch nicht Davidson, sondern das ist meine Anwendung von Davidson für diesen Zweck, was man vermeiden sollte, ist zu sagen, also das sind die Tolerantesten, die dazu bereit sind, so weit zu gehen, das sind die Tolerantesten, weil die lassen am meisten zu, die lassen den meisten Spielraum. Das sollte man vermeiden. Der Grund, warum man das vermeiden sollte, ist der, dass an all den Stellen, an denen man über diesen Zustand des ganz anderen hinweggeht oder weitergeht als dieser Zustand und einen Schritt macht in Richtung von Verständigung, von verständlich machen, von Andocken, von einem Andocken meines Begriffssystems an ein komplett unverständliches Begriffssystem. In all diesen Fällen ist also alles, was sozusagen auch nur den Anfang einer belastbaren Kommunikation zwischen den betreffenden Sprachwelten hat, in allen diesen Fällen ergibt sich eine Kombination zwischen der Relativität und der Absolutheit, von denen ich vorher geredet habe. Also es ergibt sich in all diesen Fällen, dass die Konstellation, dass wir in dieser Fremdartigkeit Muster nur unter der Bedingung wahrnehmen und also Muster in sie hineinsehen und sie dort bestätigen können, nur unter der Bedingung, dass wir eine gewisse Absolutheit unserer Sprache mit hineinspielen in die Situation. Damit ergibt sich, dass in diesem Moment dieses Etwas, das auf der anderen Seite liegt, dieses andere System, nicht mehr gänzlich unverständlich sein kann. Es kann nicht komplett unübersetzbar sein, es sei denn, wir kommen sozusagen in diese Extremposition, wo wir gar keinen Manövrierungsspielraum mehr haben. In dem Moment, in dem wir uns mit der Sache im Detail beschäftigen, ist die Beschreibung dessen, was wir im Detail tun, um diese Sache zu verstehen, ist schon die Widerlegung der These, dass das komplett unverständlich ist. Und die Toleranz, die jetzt bei Davidson das Principle of Charity heißt, das er von Quine übernimmt, die liegt jetzt nicht darin, dass er sagt, wir müssen so tolerant sein, dieses ganz andere zu akzeptieren, sondern er sagt, um in der besprochenen Situation eines zunächst einmal radikal auseinanderfallenden sozusagen Treffens, Aufeinandertreffens von Sprachsystemen, um in dieser Situation zu etwas, also zu Verständigung zu kommen, zu etwas zu kommen, was Sprache in Begegnung auf Sprache charakterisiert, müssen wir ausgehen von einer Bereitschaft, unsere Sprachmittel anzuwenden, aber nicht festzuschreiben. Wir müssen bereit sein, Vertrauensvorschuss zu investieren in die andere Seite, auf die andere Seite. Nur mit diesem Vertrauensvorschuss schaffen wir den Spielraum, innerhalb dessen dieser Verständigungsprozess möglich sein kann. Und diesen Vertrauensvorschuss zu beschreiben heißt, einerseits nicht zu sagen, das ist was ganz was anderes, und andererseits nicht zu sagen, das wissen wir eh schon, das kann nichts anderes sein als das, was wir haben, sondern das heißt, dazwischen diesen entwerfenden Vorgang des Sprachverstehens, des Treffens der Sprachen aufeinander darauf einzugehen. Gut, ich habe Ihnen jetzt schon sozusagen die General Idea einmal gesagt. Gehen wir es ein bisschen durch Bezug auf das, was Davidson schreibt hier. Worf, der nachweisen möchte, dass die Hopi-Sprache eine Metaphysik beinhaltet, die der unseren so fremd ist, dass Hopi und Englisch nicht einander entsprechend adjustiert werden können, bedient sich des Englischen, um den Inhalt von Mustersätzen der Hopi-Sprache mitzuteilen. Kuhn gelingt es glänzend darzulegen, wie die Dinge vor der Revolution standen. Das habe ich angedeutet. Die Kuhnsche Arbeit diesbezüglich ist The Structure of Scientific Revolution. Vielleicht sollte ich das, um den Bezugskreis entsprechend zu beschreiben, noch kurz erwähnen, wo dieser Typus von Problem herkommt. Thomas Kuhn ist ein Wissenschaftshistoriker, hat in den 60er Jahren, wenn ich das recht erinnere, dieses Buch Structure of Scientific Revolution geschrieben, das von der Pointe her eine philosophische Entwicklung, die er beim späten Wittgenstein gefunden hat, anwendet auf Wissenschaftstheorie. Ich sage Ihnen das deswegen, weil Sie es ein bisschen beziehen können auf die Überlegungen, die ich Ihnen zwischen früher Wittgenstein, Carnap und später Wittgenstein gesagt habe. Also der frühe Wittgenstein als das Musterbeispiel von Intoleranz, Carnap als derjenige, der diese wittgensteinsche Intoleranz im Traktatus aufbricht und sagt, wir haben doch die vielfältigen Schichten, mit denen wir arbeiten können. Wir können mit intern und extern arbeiten. Und Quine, der die intern-extern Vorstellungen vom Carnap weiterentwickelt, und wir werden dann gleich sehen, in welche Weise er sie weiterentwickelt. Quine, das will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, während aber, das ist sozusagen so eine nette kleine Pointe, die man sich an dieser Stelle vor Augen halten sollte, dass zu einem Zeitpunkt, an dem Carnap damit dabei war, und nicht nur Carnap dabei war, sich zu beklagen über die rigorose Einstellung Wittgensteins im Traktatus aus 1921, der Wittgenstein bereits Sachen geschrieben hat, die inhaltlich noch über das weit hinaus, einigermaßen über das hinausgegangen sind, was Quine in den 60er Jahren dann über die sozusagen über die nötige Toleranz und über die nicht sozusagen die Nicht-Monokratie und die nicht wissenschaftstheoretisch begründbare klassische Wiener Kreisphilosophie geschrieben hat. Kuhn, da war ich jetzt, Kuhn nimmt die ausgesprochen, also die Wittgenstein-Thesen aus den philosophischen Untersuchungen, die nun nichts mehr mit diesem Toleranzproblem zu tun haben. Also was der Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen praktiziert, ist in dem Rahmen von es gibt eine Sprache und innerhalb dieser Sprache gibt es Flexibilitäten und Toleranz oder Nicht-Toleranz nicht mehr gut zu fassen. Das wäre ein Thema ganz eigener Art. Kuhn macht das Folgende, er nimmt die Sprachspielkonzeption von Wittgenstein, die eine sehr, sehr freie und nicht mehr in der traditionellen Philosophie zu verortende und nicht in dem traditionellen Rationalitätskonzept, Wissenschaftsentwicklungskonzept zu verortende Sprachauffassung ist, und spielt das zurück in die traditionelle wissenschaftstheoretische Diskussion. Wittgenstein war an dieser Stelle schon viel, viel weiter, oder war nicht viel, viel weiter, ist eigentlich auch schon falsch gesagt, er war nicht mehr interessiert an einer Diskussion, die im Wiener Kreis begonnen hat, nämlich rationale Rekonstruktion des wissenschaftlichen Treibens und des Wissenschaftsfortschritts. Carnap und auch noch Quine sind zu betrachten als Philosophen, die versuchen, das, was wir in der modernen Naturwissenschaft mehr oder weniger in der Methodologie der Physik, Chemie, Biologie und so, was wir haben, zu reflektieren und auch zu rechtfertigen auf den Grund, auf den Kern, den Rationalitätskern. Das war Wittgensteins Aufgabe und Auffassung nicht mehr. Was jetzt Kuhn tut, ist die Wittgensteinsche sozusagen Sprengkraft des Vernunftbegriffes zurück zu applizieren in die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte, sprich so eine Frage aufzuwerfen wie die Erde vor und nach Kopernikus, die prägalileische und die galileische Situation, wie hängen die miteinander zusammen? Das Problem des Sprachverhältnisses zwischen jemand, für den die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, und für jemanden, für den die Erde eine Planetenbahn um die Sonne macht. Dieses Problem stellt sich für Kuhn als das Problem der Kommensurabilität von unterschiedlichen Sprachspielen und die Inkommensurabilität, von der wir jetzt hier reden, entsteht an der Stelle, an der man versucht sein kann zu sagen, die sprechen nicht vom selben, die sprechen nicht von derselben Erde. Jemand, der die Erde so sieht und so sieht, zum Beispiel, hat nicht dieselbe, die können eigentlich nicht miteinander sprechen. Da lässt sich jetzt viel darüber sagen, das war aber jetzt bloß eine Erläuterung darüber, wo der Wind herkommt quasi. Und hier haben wir jetzt Davidson zu dem Begriffsrelativismus, und zwar sagt er als erstes Mal, es scheint sich hier bei diesem Thema des Begriffsrelativismus um eine prima vista Paradoxie zu handeln, denn die verschiedenen Standpunkte haben Sinn, aber nur wenn es ein gemeinsames Koordinatensystem gibt, in dem man ihre Stelle abtragen kann, und auf der anderen Seite schafft das Vorhandensein eines gemeinsamen Systems, straft, muss das eigentlich heißen, doch, das, straft, der heißt die, straft das Vorhandensein eines gemeinsamen Systems die These der Unvergleichbarkeit Lügen. Und wir sollten jetzt nach Davidson auf der einen Seite also unterscheiden zwischen den extremen Annahmen, die an Paradoxen oder Widersprüchen scheitern, und den harmlosen Beispielen, die wir immer wieder kennen. Und um an dieser Stelle weiterzukommen, bezieht er sich nun auf diesen Terminus Conceptual Scheme, Begriffsschema. Wir haben das ja auch ansatzweise schon immer wieder mal so verwendet. Und der Punkt, ich sage Ihnen es jetzt auch an dieser Stelle, worauf es hinauskommt, der Punkt wird der sein, dass die Vorstellung, dass es miteinander unverträgliche Sprachen gibt, impliziert, suggeriert, dass es zwei Begriffsschemata gibt, die als Begriffsschemata voneinander unterschieden werden können und definiert sind als Begriffsschemata, zwischen denen es keine Übersetzung gibt und die sich aber trotzdem beide auf etwas Gemeinsames in der Welt beziehen. Das ist die Konstruktion, mit der wir es zu tun haben. Das ist die wichtige Geschichte. Warum ist das wichtig? Also gerade der zweite Satz jetzt, die sich gemeinsam auf die Welt beziehen. Wenn wir zwei Begriffsschemata haben, nehmen wir an, es gibt diese zwei Begriffsschemata, dann reicht es ja nicht. Und sagen wir sogar, nicht, sagen wir auch, das eine Begriffsschema, das ist das, was uns vertraut ist, und das andere, davon wissen wir zwar gar nichts, da kommen wir überhaupt nicht dran, aber ein Begriffsschema ist es trotzdem. Jetzt ist die Frage, wie steht das überhaupt zu uns? Was ist überhaupt der Punkt, der uns gestattet, zu sagen, ich kann das andere, ich kann dieses andere Etwas, dieses andere System als ein Begriffsschema charakterisieren, selbst wenn ich überhaupt nichts im Einzelnen weiß, wie das funktioniert. Es muss einen Punkt geben, der ein Motiv dafür ist, dass ich sage, das ist ein Begriffsschema und nicht zum Beispiel Zufall, nicht? Zufall oder ein Erdbeben. Ich meine, ein Erdbeben, was ist der Unterschied zwischen Erdbeben und Begriffsschema? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, das Erdbeben ist eine Sprache. Es gab Leute in tiefen Mittelamerika, die gesagt haben, das Tsunami ist eine Sprache, nämlich die Rache Gottes oder auch Katrina. Ne? Das gab es vor allem. Ne? Der Hurricane Katrina ist eine Strafe dafür, dass in New Orleans bekannterweise einige Unzucht getrieben wird. Das ist eine Art und Weise, die Sache zu sehen. Das ist, wie man sieht, eine Übersetzung. Ne? Das ist eine Übersetzung zwischen einem Naturereignis an der Stelle und unserem Begriffssystem. Also da haben wir das Problem der Unübersetzbarkeit nicht. Wenn wir aber per Konstruktion von Inkommensurabilität so etwas haben, wie zum Beispiel etwas anderes haben, wie unterscheiden wir, das ist jetzt das sozusagen jetzt der Punkt, wie unterscheiden wir das, was da auf der anderen Seite steht, wie unterscheiden wir da zwischen Naturereignissen, Erdbeben oder aber Verständigungssystemen? Und darum ist es wichtig, um diese Sache zu machen, ist es wichtig zu sagen, das, was hier auf der anderen Seite steht, muss an einer Stelle sich kreuzen mit dem, was wir tun, und das ist die Stelle, an der dieses andere, soll sein Verständigungssystem, eine Einstellung zur Welt ist. Wir haben also, ich greife da jetzt auch vor zu dem, was dann nachher kommt, wir haben eine Trennung zwischen Begriffsschema, den unterschiedlichen Begriffsschemata, und dem Inhalt der Welt, einer Welt, einer Erfahrung, wie immer man das nennen will. Und damit das unbekannte andere ein Begriffsschema ist, ist das als Bedingung geradezu notwendig, dass wir sagen, wie immer das im Einzelnen funktionieren soll, es ist ein Verständigungssystem im Hinblick auf unsere Welt. Das ist genau der Unterschied zwischen dem Erdbeben und einer nicht verständlichen Sprache. Also ein Erdbeben als Erdbeben zu charakterisieren, heißt genau nicht zu sagen, das ist ein Sinnsystem, das eine Einstellung zur Welt hat. Es ist ein Weltevent. Dass diese Art von, also die Bedingungen, die wir haben, um von Begriffsschemata reden zu können, schließen ein, dass wir eine Stellungnahme zu unserem Erfahrungsprozess haben. Und das müssen wir auch auf der anderen Seite annehmen. Und wenn wir keinen Zugang dazu haben, wie die Struktur dieser anderen Erfahrungsprozesse ist, dann müssen wir zumindest annehmen, dass das Erfahrungsprozesse im Hinblick auf eine geteilte Welt sind. Und was Davidson versucht, letztlich dann heraus zu kristallisieren, ist, dass diese Vorstellung eines Begriffsschemas, das diesen Bedingungen genügt, dass das eine unbekannte X erzeugt auf der Seite der Welt, über die wir nicht sagen können und die eigentlich komplett unbelastbar ist. Wir können nicht wirklich damit operieren, dass wir ein uns im Einzelnen vollständig unbekanntes X-Begriffsschema nennen, das nur deswegen Begriffsschema ist, weil es sich auf eine Welt bezieht, von der wir zwar sagen können, was sie ist, aber von der wir nicht, von der, die wir sozusagen herausheben, von der wir herausheben als ein gemeinsames einen gemeinsamen Bezugspunkt zwischen uns und denen, von denen wissen wir nichts, aber ihnen gestehen wir gestehen ihnen eine Welt zu, wir gestehen diesem System eine Welt zu, ohne noch irgendeine Vorstellung davon zu haben, wie die diese Welt haben. Das sind sozusagen immer nur Paraphrasen jetzt eigentlich derselben Idee. Es besteht, wie gehen wir hier vor? Ja, hier habe ich Ihnen die eine Sache angeschrieben, die jetzt zu meinem Rückblick auf den Wittgenstein des Traktatus passt, weil man nämlich sagen könnte, in einer bestimmten Art und Weise greift Davidson in diesem Artikel Post-Carnap und Post-Quine auf ein Motiv zurück, auf das Intoleranzmotiv unter Anführungszeichen, das sich in Wittgensteins Traktatus auch schon findet und das ich Ihnen dort schon auch genannt habe. Nicht? Dieses Intoleranzmotiv ist das. Im Traktat liest es sich ausgesprochen flüssig und plausibel und ich fand das immer wieder faszinierend. Das ist die einfache Idee, dass man sich nicht jenseits seiner eigenen Sprache aufstellen kann. Dass man nicht, dass die Logik deswegen eine Logik sein muss, weil wir um die Logik relativierend beschreiben zu können, weil wir um die Logik unserer Sprache relativierend beschreiben zu können, selber eine Sprache brauchen, die, wenn es eine Sprache ist, der Logik unterliegt. Das ist kurz und knapp die Wittgenstein-Position. Lesen wir uns das mal beim Davidson durch. Begriffsschemata können wir demnach mit Sprachen gleichsetzen, beziehungsweise richtiger, mit Mengen ineinander übersetzbarer Sprachen, denn wir ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass mehr Sprachen als nur eine dasselbe Schema zum Ausdruck bringen können.